Am Vorabend des Ersten Weltkriegs erstreckt sich dieser diffuse Vielvölkerverband über ganz Eurasien, grenzt westlich ans Deutsche Kaiserreich, südlich an Persien und Afghanistan, östlich an China und Korea, herrscht über Sibirien und das Nordmeer bis zum Pol. Aber so erfolgreich die Eroberungszüge militärisch auch waren, so wenig haben sie eine vereinigende Nationalidee hervorgebracht. Die Völker nutzen Russisch zwar als Lingua Franca, die wenigsten fühlen sich dem Zarenreich jedoch innerlich verbunden. Sie sprechen zu Hause Polnisch, Jiddisch und Ukrainisch, identifizieren sich mit ihrem baltischen, finnisch-ugrischen, sibirischen Erbe. Viele kaukasische Völker sind muslimisch, so wie auch die turksprachigen Tataren und Baschkiren, und beides trifft auch auf Kasachen, Usbeken, Turkmenen und Kirgisen zu. Die Tadschiken hingegen sprechen Neupersisch, Farsi. Was verbindet sie, abgesehen von der Moskauer Oberherrschaft? Bis heute bleibt komplex und umstritten, was die russische Identität ausmacht, was das Adjektiv russisch eigentlich beschreibt, was die Staatsidee, die Nationalerzählung sein soll. Noch beim Übergang zur Moderne muss man resignierend feststellen, seit der Zeit Peters des Großen und Katharina der Großen hat es ein Ding namens Russland nicht gegeben. Es gab immer nur das russische Imperium. Und nach dem Untergang der Sowjetunion streitet man jahrelang über neue Flaggen und Staatssymbole, ändert den Text der sowjetischen Hymne, behält aber ihre Melodie bei. Über alle politischen Systeme und historischen Epochen hinweg haben die russischen Herrscher hartnäckig, aber letztlich erfolglos versucht, eine Nationalidee und eine Staatsarchitektur zu finden, die dem Imperium einen inneren, freiwillig getragenen Zusammenhalt verschafft. Dabei waren sie durchaus kreativ. Es mangelte ihnen nicht an Ideen, warum das Imperium notwendig ist, warum es mehr sein soll als nur eine zusammengewürfelte Völkersammlung.